Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM und wie so immer um diese Zeit auf diesem Sendeplatz. Hier ist ja die Plattform heute Nachmittag mit dem Thema SWU Verkehr und konkret geht es um den Ausbau der Straßenbahnlinie 2. Ja, mein Name ist Michael Trost und meine beiden Studiogäste kommen, wenn es um Straßenbahn geht, liegt das ja auch nahe, von SWU Verkehr und sind zum einen der Ralf Gummersbach. Hallo Herr Gummersbach, herzlich willkommen hier bei Radio Free FM in der Plattform.
Hallo.
Und zum anderen der Herr Jürgen Späth, ebenfalls SWU Verkehr und zuständig auch für die Straßenbahn und alles, was eben mit Reparatur zu tun hat. Auf jeden Fall, Jürgen, herzlich willkommen hier bei Radio Free FM in der Plattform. Wir haben das Thema schon mal in der Wissensstrahlung vor gut einem Jahr thematisiert, aber natürlich in der Zeit ist sehr, sehr viel passiert. Wir sehen es, wenn wir draußen schauen, die Bauaktivitäten sind im vollen Gange. Man sieht auch schon die ersten Gleise liegen. Wir wollen heute einfach mal in einer Stunde das Thema Straßenbahn, das Thema Ausbaulinie 2 und alles, was damit zu tun hat, so die Aktivitäten, die Meilensteine, wo geht's hin, wie wird das nach dem Ausbau ausschauen, thematisieren. Bevor wir aber ins Thema einsteigen, ich schlage vor, Herr Gummersbach, Jürgen, einfach machen wir eine kurze Vorstellrunde, dann wissen die Hörer auch, wer das jeweils ist und auch wie Ihre bzw. deine, wie einfach die Zuständigkeiten bei SWU Verkehr sind, also in welcher Rolle Sie oder du heute hier sprichst.
Ja. Dann fange ich mal an. Mein Name ist Ralf Gummersbach. Ich bin Abteilungsleiter Infrastruktur bei der SWU Verkehr. Das Unternehmen hat im Großen und Ganzen drei Abteilungen. Das ist die Infrastruktur, die Fahrzeuge und der Betrieb. Und mein Ressort ist die Infrastruktur und gleichzeitig habe ich die Projektleitung, die Gesamtprojektleitung für die Linie 2.
Ja, mein Name ist Jürgen Späth. Ich bin als Gruppenleiter bei der SWU Verkehr beschäftigt und bin verantwortlich für die Schienenfahrzeuge. Bin auch als stellvertretender Betriebsleiter der Straßenbahn tätig und momentan bin ich als Projektleiter für die Fahrzeugbeschaffung der neuen Straßenbahnfahrzeuge für die Linie 2 noch unterwegs.
Und damit wahrscheinlich sehr beschäftigt. Das heißt, ich nehme an, du und Sie werdet beide wahrscheinlich sehr viel, gerade um die Ohren haben. Die Bauarbeiten, haben wir schon gesprochen, gehen voran. Es gibt ja auch einen definitiven Termin, wann das fertig sein muss. Aber vielleicht sprechen wir am Anfang einfach noch mal ganz kurz darüber, wie ist es überhaupt zu dem Beschluss, die Straßenbahn auszubauen, gekommen. Ich weiß, im Jahr 2015 gab es da eine Überlegung und eine Beschlussfassung. Geben wir vielleicht einfach noch mal einen kurzen Rückblick. Wie ist das dazu gekommen? Was waren auch vielleicht die Begründung oder einfach die Überlegung dahinter, dass man die Straßenbahn ausbaut? Einfach vielleicht ein paar einführende Worte dazu, dass wir ins Thema da hineinfinden.
Ja, also ich sag mal, grundsätzlich ist es ja so, nach dem Zweiten Weltkrieg hat man eher daran gedacht, die Straßenbahn zurückzubauen, hat dann aber über die 70er, 80er Jahre doch noch ein sehr kleines Netz, damals das kleinste Straßenbahnnetz Deutschlands, erhalten können, was auch sehr gut war, um es wieder aufzubauen. Und in den 90er Jahren hatte man sich ja schon die ersten Gedanken zum Ausbau der Straßenbahn vorgenommen und letztendlich auch über ein Fünf-Linien-Konzept damals nachgedacht, was dann über einen Bürgerentscheid gekippt wurde. Aber kurz danach, Anfang der 2000er Jahre, hatte man dann mit der Verlängerung der Linie 1 begonnen, planerisch, und die wurde ja dann auch umgesetzt, sodass wir jetzt aufgesetzt haben auf die Verlängerung der Linie 1. Jetzt 10 Kilometer wollen wir ja noch mal um circa 10 Kilometer erweitern. Das sind einfach Straßenbahnlinien, baut man dort, wo Buslinien an die Kapazitätsgrenzen kommen, was im Moment der Fall ist, zum Kuhberg hoch und in die Wissenschaftsstadt. Da schaffen es die Busse eben nicht mehr, all die Fahrgäste, die da morgens hoch und nachmittags wieder runter wollen, zu transportieren.
Also das Volumen der Straßenbahn ist ja, glaube ich, um ein Mehrfaches auch höher als eines Busses. Das heißt, um die gleiche Anzahl Leute zu transportieren, muss ich wahrscheinlich, wenn ich es addiere, mehr Busse einsetzen, als ich Fahrzeuge Straßenbahn benötige. Das ist der Fall, oder?
Ja, also der Straßenbahn hat knapp doppelt so viel Kapazität wie ein Gelenkbus. Also knapp 200 Fahrgäste. In einen Gelenkbus gehen etwa 100 Fahrgäste rein. Insofern habe ich für ein Fahrzeug bekomme ich mit einer Straßenbahn bekomme ich sozusagen zwei Busladungen weg. Und das Wirtschaftliche daran ist, ich brauche nur einen Fahrer.
Mhm. Und das Thema Strom kommt natürlich auch dazu. Wir hatten in der Vorbereitung kurz gesprochen, die Straßenbahn ist eben ein umweltfreundlicheres Produkt. Willst du dazu was sagen?
Ja, sagen wir, im Moment redet ja jeder von Elektromobilität, aber in Ulm, die Straßenbahn fährt schon seit 1897 elektrisch. Insofern ist die Elektromobilität für uns nichts Neues. Aber der Ausbau der Linie 2 ist natürlich ein ganz großer Schritt, weitere Verkehre hier in Ulm elektromobil zu machen. Und die Straßenbahn in Ulm, sowohl jetzt die Linie 1 als auch zukünftig die Linie 2, fährt komplett mit Ökostrom, also 100% aus regenerativen Energien. Insofern umweltfreundlicher geht nicht mehr. Außerdem speisen die Fahrzeuge beim Bremsen auch wieder Energien zurück, was natürlich in Ulm durch die großen Bergstrecken Böfingen, Wissenschaftsstadt und Kuhberg doch entsprechendes Potenzial bietet. Wir haben beispielsweise auf der Linie 1 im Moment einen Rückspeisegrad von ca. 36%, der beim Antrieb und bei der Traktion verbrauchten Energie. Und das ist schon ein ordentlicher Wert, der sich sehen lässt.
Also wenn man das jetzt mit einem Fahrzeug, oder sprich zwei Bussen vergleichen würde, steht das in keinem Verhältnis, was die Ökobilanz angeht. Das heißt, die Straßenbahn ist eindeutig das bessere Mittel. Und ich nehme an, damals bei der Beschlussfassung pro Straßenbahn hat man vorher erst geschaut, wo sind vielleicht heute die Defizite, wo müssen eben viele Menschen bewegt werden. Und das war dann eben Richtung Wissenschaft, Stadt und Universität wahrscheinlich dann die Erkenntnis. Und dann hat man sich so Gedanken gemacht, wie man wahrscheinlich effizient dann die Leute befördert. Und dann war der Gedanke Straßenbahn wahrscheinlich, oder? War so, ja. Oder welche Überlegungen waren grundsätzlich dahinter, genau die Linie zum Beispiel zum Eselsberg hochzuführen und so, wie es jetzt dann eben verläuft?
Grundsätzlich beobachtet der Verkehrsbetrieb natürlich fortwährend sein Netz und wie die Entwicklung der Verkehre sind. Und dort hat es sich schon lange abgezeichnet, sowohl zum Kuhberg als auch zur Wissenschaftsstadt, dass sich die Verkehre deutlich erhöht haben. Ein Beispiel, vor Einführung des Baustellenliniennetzes mit der Omnibus ist die Omnibuslinie 3 am Morgens grob gesagt eine 3-Minuten-Takt gefahren. Also alle 3 Minuten fuhr ein Gelenkzug von der Innenstadt zur Wissenschaftsstadt hoch. Und parallel gab es ja noch die Buslinien 5 und 6, wo jeweils auch im 10-Minuten-Takt hochfahren. Das war also das eine Ende. Das andere ist zum Kuhberg, wo eines der größten Schulzentrum von Baden-Württemberg ist, mit einigen tausend Schülern und Lehrern. Dort hatten wir die gleiche Situation, dass man die Buslinie 4 massiv durch zusätzliche Einsatzbusse noch verstärken musste, um die Schülerzahlen zu bewältigen. Und wenn man auf diese damalige Ist-Situation blickt und dann noch die Prognosen gesehen hat, wie sich die Verkehre entwickeln werden, dann blieb eigentlich nur der Schluss über, dass man dort eine grundlegend andere Lösung angehen muss. Und das wird jetzt durch die Straßenbahnlinie 2 realisiert.
Das heißt, die Analyse letztendlich der Bedarfssituation hat dann ergeben, in diese Richtung muss was getan werden und dann aufgrund dessen, was du gerade beschrieben hast, wo wirklich die akuten Transportbedarfe bestehen, hat man dann sich eben für den Ausbau genau der Linie in diese Richtung und eben auf Basis der Straßenbahn entschieden, weil eben am umweltfreundlichsten. Also das war dann die Grundlage und dann gab es, glaube ich, einen Gemeinderatsbeschluss, der, so wie ich das hier stehen habe, 6. Mai 2015 war und das war dann quasi der Startschuss für das Projekt.
Genau, der war der Startschuss für das gesamte Projekt. Das heißt, auch wir mit den Fahrzeugen hatten bis dorthin schon alles mal ausverhandelt, aber durften auch erst bestellen, als natürlich die Linie beschlossen war, weil sonst hätte man Fahrzeuge und keine Verwendung dafür.
Also das war, wenn ich ganz kurz einhaken darf, der Baubeschluss. Es gab vorher auch schon Beschlüsse im Gemeinderat, letztendlich am Anfang eine Machbarkeitsstudie zu erstellen und dann Vorplanung, Entwurfsplanung. Und nach der Genehmigung und dem Fördermittelbescheid, der im April 2015 kam, war das letztendlich der Baubeschluss, also der Startschuss eigentlich.
Ja, das heißt, in dem Moment, als das beschlossen war, durftet ihr auf jeden Fall dann beginnen. Das heißt, die eigentlichen Bauaktivitäten haben wir dann, glaube ich, noch, hat es ein bisschen noch hingedauert. Ich weiß gar nicht genau, wann waren die ersten wirklich konkreten Bauaktivitäten? Wann sind die ersten Bautrupps losgezogen, um in irgendwelche Bäume zu fällen oder irgendwelche, bisherigen Gehwege zu bereinigen? Ich weiß nicht mehr ganz genau, wann waren die ersten? 2016 wahrscheinlich, oder?
Nee, war schon 2015, war schon. Nämlich mit der Kielesbergbrücke haben wir da angefangen. Da waren also schon Gründungsarbeiten in 2015 gewesen. Wir haben einzelne Arbeiten auch schon mit Genehmigung des Fördermittelgebers vorher durchgeführt. Das war aber nichts Größeres. Das war einfach aus der terminlichen Abfolge heraus notwendig. Aber los ging es mit der Kielesbergbrücke im Sommer 2015. Und dann im Herbst, ab Oktober haben wir dann auch schon mit dem Streckenbau begonnen.
Also der Zeitraum zwischen der eigentlichen Beschlussfassung und der Konkretisierung ist aus meiner Sicht sogar relativ kurz. Das heißt, man hat schon vorher aber die Konzepte erarbeitet. Ja. Also es ist nicht so, dass man erst dann mit der Realisierung, mit der Planung für die Realisierung begonnen hat, als der Beschluss gefasst war, sondern das war schon Basis der Beschlussvorlage. Das drinstand, brauchen wir so lange, brauchen wir diese Mittel, natürlich klar, muss ja kalkuliert sein. Und insofern war dieser Zeitverschub dann nicht mehr so riesengroß.
Ja, wir mussten das alles so eng takten. Mhm. Die Leistungen waren teilweise auch schon ausgeschrieben mit dem Hinweis, dass wenn der Beschluss nicht gefasst wird, dass es hinfällig ist. Das Ziel damals und ist nach wie vor bis Ende 2018 fertig zu sein, hatte damals den Hintergrund, dass das Fördermittelprogramm 2019 endet und wir bis Ende 2018 hätten abrechnen müssen. Mhm. Und 3 Jahre Bauzeit sind sehr wenig für so eine lange Strecke, für Betriebshof und Fahrzeuge. Deswegen war das alles sehr eng verzahnt und die Arbeiten waren schon gut vorbereitet.
Mhm. Ja, also auf jeden Fall, dann ging es los 2016. Ich nehme an, da, Herr Gummersbach, haben Sie sich einen größeren Meilensteinplan sich erarbeiten müssen, der dann eben so alle wesentlichen, wahrscheinlich auch kritischen Zeitabschnitte irgendwo beschreibt. Sie haben gerade schon genannt, diese Brücke, die jetzt dort also da im Bereich der Kingelsberg-Kaserne neu erbaut wurde. Also da gibt es sicherlich einen großen Plan mit wichtigen Punkten, wo Sie dann immer, wenn erledigt, dann ein Häkchen hintermachen und dann den nächsten Meilenstein verfolgen, oder?
Ja, jetzt. Häkchen machen wir nicht hin, aber ansonsten trifft es alles gut zu, ja. Also es gibt einen Rahmenterminplan, der das Gesamtprojekt betrachtet, auch den Betriebshof, auch die Fahrzeugbeschaffung und auch die Teilabschnitte, die wir realisieren müssen und wollen. Und dann gibt es natürlich da auch immer einen roten kritischen Pfad durch. Das heißt, wenn eins der Dinge dann zum Kippen kommt, würde sich der ganze Terminplan verschieben. Und dann gibt es für Teilprojekte dann wieder einzelne Terminpläne, die dann natürlich viel mehr ins Detail gehen, also bauabschnittsweise. Ganz besonders bei der Brücke gab es sehr viele sehr kritische Termine, weil die Brücke über eine Hauptstrecke der Deutschen Bahn geführt ist und man dort Sperrpausen nur mit 2-jähriger Voranmeldung bekommt. Mhm. Das heißt, die Baufenster waren so festgelegt, dass wir sie auf jeden Fall einhalten mussten.
Also auf jeden Fall eine sehr konkrete Planung. Also es gibt einen Grobplan und quasi einen Detailplan. Der Grobplan zeigt die Termine. Wenn man es genauer wissen muss, für die entsprechenden Bauabschnitte guckt man in den Detailplan rein. Und Sie managen auf jeden Fall diesen Hauptplan, sage ich mal. Sie sind derjenige, der sich dann kümmert. Wie viele Menschen sind da insgesamt so ganz grob mit befasst, um das ganze Handlings, das ganze Managens, das ganze... So grob, so nach außen, was sind es, 20 Leute? Ich meine, das ist sicherlich nicht allein machen, kann sich jeder vorstellen. Oder wie viele Leute sind da so in der koordinierenden, managenden
Funktion? Vielleicht so ganz grob bei uns, bei der SWU Verkehr, aber auch in der Holding, die kaufmännischen Abteilung, sind, sage ich mal, ungefähr 20 Leute intensiv. Das heißt nicht in Vollzeit, aber einige auch in Vollzeit. Mhm. Aber die anderen, sage ich mal, auch sehr intensiv daran beschäftigt. Ähnlich, denke ich, verhält sich das bei der Stadt Ulm, die auch sehr eng an dem Projekt mitarbeitet. Dann haben wir in den Ingenieurbüros ungefähr, würde ich sagen, 50 Leute, die das Projekt bearbeiten. Also die auch Bauüberwachung, Bauoberleitung für uns machen als Bauherrenvertreter. Und bei den Baufirmen sind es in den Hochphasen bis zu 400 Leute draußen auf der Strecke, die bauen.
Also das ist schon eine ganz schön große Mannschaft, Jürgen, bei euch natürlich. Ihr seid in der Werkstatt auch mit, beziehungsweise auch dein Hof oder die Hallen, wo dann entsprechend die Straßenbahn steht, wird ja auch gebaut. Das sieht jetzt wahrscheinlich die Bevölkerung weniger, die achtet mehr auf die Gleisbauaktivitäten, aber da seid ihr auf jeden Fall auch schon, was den Hof angeht, nehme ich an, im Ausbau, oder wie ist da der Status aktuell?
Ja, also im Hof sind viele Abschnitte schon fertig. Zum Beispiel haben wir in der bestehenden Abstellhalle einen Bereich abgetrennt, wo man einen neuen Wartungsbereich gemacht hat für die Durchlaufwartung, wo die Straßenbahnen ihre planmäßigen Wartungen haben. Der ist inzwischen fertig gebaut. Was im Moment noch gerade im Warten ist, der Rohbau ist in der Erstellung, ist eine neue Abstellhalle, weil wir kriegen ja 12 zusätzliche Straßenbahnfahrzeuge und die bekommen wir unmöglich in der vorhandenen Abstellhalle und erst recht noch, nachdem wir einen Teil davon für den Wartungsbereich abzwacken mussten. Und deshalb wird im Moment die neue Abstellhalle gebaut für 20 Straßenbahnfahrzeuge, dass man von den bestehenden auch noch welche in dieser Halle unterbringen kann.
Ihr habt bis jetzt, glaube ich, 9 oder 10. Oder?
Wir haben jetzt 10 Straßenbahnen, 12 kommen dazu, dann haben wir zukünftig 22 Fahrzeuge, die auf den beiden Linien im Einsatz sind.
Also wirklich eine Verdopplung, was Fahrzeuge angeht und dann natürlich auch Fläche, nachvollziehbar, und nachher letztendlich auch Personal, da kommen wir aber sicherlich noch drauf. Also auf jeden Fall auch in dem Bereich geht es mächtig voran. Sie haben vorhin angesprochen, Herr Gummersbach, weil ich nach den Meilensteinen gefragt habe, also die Brücke war ein kritischer Faktor. Sehe ich das richtig, dass dort aber im Wesentlichen die Arbeit schon gemacht wurde? Die Brücke ist, glaube ich, soweit eigentlich schon fertig? Oder also ist das so der Punkt, wo Sie am meisten vielleicht auch aufatmen, wenn die Brücke mal dann geschafft ist, oder?
Ja, das ist auf jeden Fall so. Also das war tatsächlich anfangs unser Sorgenkind. Einmal, weil wir über die Hauptstrecke fahren, aber gleichzeitig ist es ein großes Baufeld der Deutschen Bahn. Mhm. Da mussten wir uns, sage ich mal, sehr umfangreich auch abstimmen mit den Partnern der Projektbau der Bahn, was am Anfang erstmal sehr viel Aufwand war. Wir haben das aber sehr gut ausgearbeitet und uns sehr eng abgestimmt. Deswegen ist es uns auch sehr gut gelungen. Aber hätten wir dort für Behinderungen gesorgt, das hätte sich in den Projektkosten ganz massiv niedergeschlagen. Also das wären Millionenbeträge gewesen. Und da sind wir sehr froh. Wir sind jetzt aus dem Baufeld der Bahn fast vollständig, haben wir uns zurückgezogen, kleine Restarbeiten noch. Da ist uns tatsächlich ein Stein jetzt vom Herzen gefallen. Mhm. Die Brücke ist jetzt in ihrer Endlage, ist auch schon verschweißt mit den Stützen. Also sie kann nicht mehr nach links, nach rechts oder sonst wohin sich bewegen, sondern sie ist jetzt fest. Und es beginnt jetzt der Endausbau. Mhm.
Also dort ein wichtiger Punkt erreicht ist. Gibt es sonst noch oder gab es auch sonst andere wichtige Meilensteine, die Sie so im Fokus haben, die vielleicht auch in der Koordination, Sie haben gerade die Bahn in diesem Fall von der Brücke genannt, die irgendwo mit anderen irgendwo wesentlich abgestimmt sein müssen. Gibt es da nochmal irgendwie so herausragende Punkte, die in Ihrem Projektplan irgendwo im Fokus stehen oder ist das halt gerade der eine und das Übrige ist, naja, das kriegen wir in den Griff, ist nicht ganz so dramatisch oder ganz so schwierig oder ganz so koordinativ irgendwo fordernd?
Ja, also am Kuhberg sind es die Schulen, wobei das, sage ich mal, sehr ruhig läuft. Wir nehmen dann schon Rücksicht, wenn Prüfungen stattfinden, dann tauschen wir uns da auch aus, auch über unsere Baustellenbeauftragten und Bauleiter, dass wir dann versuchen, woanders zu arbeiten, um die Prüfungen nicht zu stören, zumindest lärmintensiv dort nicht zu arbeiten. Es ist natürlich der innerstädtische Bereich, wo wir nicht als Einziger bauen, sondern verschiedene andere Bauvorhaben am Ehinger Tor, an den die Sedelhöfe natürlich, die Parkgarage, die Bürgerdienste in der Olgastraße, da gibt es immer wieder Abstimmungskoordinierungsaufwand. Und dann vielleicht als großer Partner noch zu nennen, das sind die ganzen Einrichtungen oben in der Wissenschaftsstadt, also Uniklinikum. Der Klinikumsbetrieb darf natürlich nicht gestört werden, die Rettungszufahrten, die Versorgung, die technische Zentrale in der Staudinger Straße, aber auch die Uni und das Uniklinikum erweitern ja mit Erweiterungsbauten. Also auch dort sind Baustellen, die zu koordinieren sind. Mhm. Also es sind einige Stellen an der Strecke, wo wir uns eng abstimmen müssen.
Und letztendlich haben Sie auch, glaube ich, eng den Zeitplan abgestimmt, zum Beispiel mit den Schulurlaub, mit den Ferienplänen, also gerade zum Beispiel ja wesentliche Meilensteine, wie denke ich mal, der Abschnitt bis zum Bahnhof nach vorne, wo ja wesentlich die Gleise dann, wo dann eben diese Zusammenführung von Linie 1 und 2 erfolgt, die haben Sie jetzt zum Beispiel in der Schulferienzeit dann gemacht, wo dann die Busse fuhren, wo man wahrscheinlich auch geguckt hat, wo ist es am unproblematischsten, wo der wenigste irgendwo Verkehr dann irgendwo gerade geführt. Also das ist auch ein Faktor, nehme ich mal an, ne?
Das ist richtig, ja. Also Ersatzverkehr auf der Linie 1 können wir eigentlich in größerem Umfang nur in den Sommerferien fahren, weil wir die Schüler in den Schulzeiten mit den Bussen, die wir zur Verfügung haben, nicht wegbekommen. Man kann sich natürlich auch Busse anmieten, dann schafft man das schon. Aber günstigstenfalls machen wir es, die größeren Ersatzverkehre immer in den Sommerferien. Mhm. Und das war tatsächlich auch ein Meilenstein dieses Jahr, der Einbau der beiden Gleisdreiecke am Theater und am Finanzamt in der Wagnerstraße.
Mhm. Die inzwischen, glaube ich, so ziemlich fertig sind.
Das heißt, die sind vom Gleis- und Tiefbau fertig. Ja. Es fehlt die Fahrleitung noch. Das machen wir dann in den nächsten Sommerferien oder in Ferien, wenn wieder Ersatzverkehr ist, dann bauen wir die Fahrleitung drüber noch.
Ja, okay. Das heißt, da ist auf jeden Fall ja schon einiges geschafft. Ja, was sind denn sonst noch so die großen fordernden Meilensteine? Gibt es keine mehr? Läuft das alles jetzt so aus Ihrer Sicht dann rund? Oder gibt es noch irgendwie einen Punkt, auch vielleicht einen Faktor, der darauf einwirkt? Zum Beispiel, nee, das kann man vielleicht auch so fragen, gibt es jetzt irgendeinen kritischen Faktor, wie zum Beispiel den Winter, der Ihnen irgendwo jetzt da, wenn er zu eisig, zu hart ausfallen würde, eventuell den Zeitplan irgendwo in Gefahr bringt, wenn es jetzt draußen Frost hat? Ich weiß nicht, können die dann arbeiten oder kann man nur bestimmte Tätigkeiten dann machen? Ist das auch noch ein kritischer Faktor, den Sie da mit Sorge vielleicht sehen?
Ja, also den normgerechten Winter gibt es leider nicht. Also wir rechnen üblicherweise mit 4 bis 6 Wochen Baustillstand in der Winterzeit. Wenn wir jetzt 3 Monate tiefen Frost und hohen Schnee haben, dann behindert es den Plan auf jeden Fall. Mhm. Da muss man dann im Einzelfall schauen, was kann man noch machen. Es gibt Arbeiten, die man auch bei Frost noch durchführen kann. Das war in der Vergangenheit, wo wir hauptsächlich unter der Erde gebuddelt haben. Also einen Kanal kann ich auch noch bei Minusgraden einbauen. Das geht noch einigermaßen, aber jetzt sind wir doch mehr an der Oberfläche. Das heißt, da ist der Frost, spielt dann schon eine Rolle. Also ich kann asphaltieren, nicht mehr bei großen Minusgraden oder bei starkem Schneefall. Mhm. Aber zum Beispiel Fahrleitungsmaste kann ich auch noch bei Minusgrade setzen. Die werden letztendlich nur in die bereits vorbereiteten Fundamente eingesetzt.
Mhm. Ja, das heißt, Sie haben auf jeden Fall ein bisschen Puffer eingebaut, wo dann ja ein klein bisschen auch Luft ist, wenn der Winter dann halt zuschlagen sollte oder wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert.
Ja, also ja. Wir rechnen erstmal mit einem planmäßigen Winter. Die letzten beiden Winter waren uns gnädig, die waren nicht sehr streng. Wir hoffen, dass der dritte Winter, so haben wir es bestellt, auch noch mild wird und ja.
Mhm. Schön. Ich denke, wir spielen Musik. Wir haben schon 20 Minuten wieder gesprochen. Ja, 16.20 Uhr ist es. Spielen wir Musik. Ich habe drin liegen, Schiller habe ich und es ist die Nummer, was war es, die Nummer 2 habe ich reingelegt, das war der Wunschtraum. Also hören wir an, hier sollte es sein, Schiller. Zurück bei der Plattform. Heute Nachmittag sprechen wir über den Ausbau der Straßenbahnlinie 2. Und ja, meine Studiogäste sind Ralf Gummersbach und Jürgen Späth, beide von SEU Verkehr. Wir haben jetzt schon einiges an Info mitbekommen oder schon einiges gesprochen. Ich würde vorschlagen, Herr Gummersbach und Jürgen, dass wir vielleicht mal ganz kurz einfach nochmal versuchen, die Strecke so geistig zu umrunden und dann vielleicht zu den einzelnen Baustellen, wo gerade auch Aktivität herrscht, ein bisschen was zu sagen. Vielleicht auch, was sich in den einzelnen Bauabschnitten in den nächsten Wochen, Monaten so bewegt, wo vielleicht auch die Leute dann beachten müssen, hier ändert sich irgendwo die Verkehrsführung, hier ist irgendwo was Besonderes, was sich tut, und dass man vielleicht einfach dann so einen kurzen Überblick auch geben, was sich so in den nächsten Monaten einfach wo abspielt, um einfach da ein bisschen Ausblick zu geben und dann einfach, dass man ein bisschen weiß, was da so eben auf Ulm zukommt und wann vielleicht auch eben konkret dann hoffentlich mal was abgeschlossen ist. Ich weiß auch nicht, ob wirklich irgendwann zum Beispiel ein Teil komplett schon mal abgeschlossen ist und der andere noch offen ist oder ob wirklich alles an allen Stellen etwa gleichzeitig fertig wird. Wie gesagt, machen wir vielleicht einfach mal so einen groben Rundflug um die Strecke. Die Gesamtstrecke haben wir, glaube ich, vorhin gesagt, umfahren würde, wenn man die Straßenbahn jetzt nimmt. Haben wir vorher gesprochen, ich glaube, was haben wir gesagt, eine Stunde?
Ja, wenn man hin und zurück fährt, eine Stunde ist man unterwegs.
Ja.
Also die Fahrzeit vom einen Endpunkt zum anderen ist 25 Minuten, aber an den Endpunkten sind immer kurze Pausenzeiten, die auch die Fahrer benötigen, eingeplant, sodass ein Fahrzeug ungefähr eine Stunde unterwegs ist vom einen Punkt, um wieder an den gleichen zurückzukommen.
Mhm. Ja, wollen wir einfach mal in einer Position, Ausgangsposition beginnen
und ja, können wir gerne.
Einfach mal so geistig die Strecke abfahren.
Fangen wir vielleicht am Kuhberg an. Also vorweggeschickt, wir bauen eigentlich auf den kompletten 10 Kilometer. Also es gibt im Moment keinen Abschnitt, wo nicht gebaut wird. Mhm. Sie sind aber verschieden weit. Am Kuhberg zum Beispiel oben am Schulzentrum haben wir schon im vergangenen Jahr die Bushaltestelle in Betrieb genommen. Die Wendeschleife ist fast fertiggestellt. Da fehlen nur noch die Gleise und die Fahrleitungen. Aber der Rest der baulichen Arbeiten ist abgeschlossen. Dann geht es ja den Grimmelfinger Weg runter bis zur Römerstraße, wo das Einkaufszentrum ist. Da ist die Fahrbahn abgeschlossen, die künftige. Da bauen wir gerade den Gleiskörper und die Haltestellen. Im weiteren Abschnitt dann wird es ja enger, da geht es in die Römerstraße rein. Etwa bis zur Saarlandstraße haben wir auch schon teilweise Gleisbau und Fahrbahn fertiggestellt auf der Südseite. Das heißt, bergauf die Strecke wird jetzt demnächst angefangen. Am weitesten zurück in dem Abschnitt ist der Bereich zwischen Saarlandstraße und Römerplatz. Da haben wir tatsächlich auch nochmal eine große Verkehrsumstellung, aus heutiger Sicht die einzig große, die wir vorhaben. Das sind wir gerade am Prüfen, ob wir diesen Abschnitt ab Pfingsten 2018 mit einer Vollsperrung durchführen werden. Dann kommt der Bereich Römerplatz eigentlich bis zum Gleisdreieck in der Wagnerstraße. Da sind wir am weitesten. Da ist der Gleis und auch Gehwegbau und so weiter nahezu abgeschlossen. Nur die Haltestelle Römerplatz fehlt dort noch. Aber da haben wir von der Bauleistung sind wir schon, sage ich mal, über 80% ist dort erledigt. Ja. Mhm. Zu dem, was wir an der heutigen Stammstrecke noch bauen wollen, am Ehinger Tor und am Bahnhof, kommen wir vielleicht später noch. Fangen wir mal oder gehen wir weiter ans Gleisdreieck am Theater. Da ist ganz erfreulich, erfolgte heute die Verkehrsumstellung. Gerade im Vorweihnachtsgeschäft wollten wir ja die Zufahrtsmöglichkeiten in die Innenstadt auch wieder erleichtern. Da sind seit heute Morgen um 9 die Umstellungen erfolgt. Die Fahrbahnen sind dort auch schon jetzt im Endzustand fertig. Auch Teile der Gleise liegen dort schon. Da sind wir also auch relativ weit. Über die Kienesbergbrücke haben wir vorhin schon gesprochen. Auch im Bereich Kienesbergstraße, Lehrer Tal sind wir weit. Auch dort liegen schon Gleise, Fahrbahn ist fertig. Ein Teil der Haltestelle ist schon gebaut am Lehrer Tal. Auch der Mehringer Weg hoch. Gerade der Abschnitt, wo die Kleingärten sind, also im Bereich Susokirche, Mulscher Schule, sind die Fahrbahnen fertig. Die Gleise liegen teilweise. Dann der nächste Abschnitt sieht man noch ein bisschen weniger. Da sind wir jetzt aber mit dem Leitungsbau fertig, also Abstifterweg bis Weinbergweg, der Abschnitt. Dort geht es jetzt dann aber auch mit dem Tiefbau los. Dann nach oben durch den Wald, die Waldtrasse. Da ist die eine Seite fertiggestellt, der künftige Geh- und Radweg. Den nutzen wir derzeit noch als Baustraße. Da geht es mit dem Gleiskörper los, sollen aber auch bis Dezember oder im Dezember noch die ersten Gleise verlegt werden. In der Wissenschaftsstadt, sage ich mal, kann man eigentlich im gesamten Bereich sagen, sind die Tiefbauarbeiten auch etwa zur Hälfte abgeschlossen. Teilweise liegen gerade am Ende schon auch Gleise in der Lise-Meitner-Straße. Dort hatten wir ja noch eine Sanierung durchzuführen von dem Medienkanal. Die war nicht geplant ursprünglich. Das mussten wir dann nachziehen. Das hat uns etwa ein halbes Jahr dort oben gekostet, was wir irgendwie wieder aufholen wollen und müssen. Aber da sind wir jetzt auch auf einem guten Weg. Die Sanierung ist auch weitestgehend jetzt schon abgeschlossen.
Das heißt insgesamt so liegen Sie gut im Plan. Das heißt, es sieht so aus, dass wir dann den Endtermin, der wird ja nach Plan im, glaube ich, Dezember oder so 2018, wahrscheinlich zur Umstellung des Fahrplans, des nächsten im Dezember, dann sollte es produktiv sozusagen oder auf Linie gehen. Ist das so?
Genau, so ist der Plan. Also insgesamt haben wir ganz grob 3 Jahre Bauzeit. Man kann sagen, das erste Jahr beschäftigt man sich nur mit dem Untergrund, Sortieren von Leitungen. Das zweite Jahr im Wesentlichen mit dem Tief- und Gleisbau. Und im dritten Jahr kommt dann die technische Ausrüstung, die ganze Fahrleitung, Stromversorgung, Haltestellentechnik, Lichtsignalanlagen, Beschilderung, Markierung, das muss ja auch noch alles auf die Strecke gebracht werden.
Und das sind dann aber wahrscheinlich alles auch verschiedene Firmen, die dann da jeweils beteiligt sind. Und das macht nicht jeweils eine Baufirma. Das heißt, das muss dann immer quasi eine Firma quasi dann ihren Teil fertig machen und dann übernimmt die nächste. Also das muss wahrscheinlich dann auch koordiniert natürlich.
Das ist mit das Schwierigste, die Baufirmen zu koordinieren, sonst hat man ganz schnell Behinderungsanzeigen auf dem Tisch, wenn die sich gegenseitig im Weg stehen. Wir haben schon versucht, in die Hauptmaßnahmen möglichst viel reinzunehmen, aber es gibt gewisse Fachleistungen, die kann man auch nur an Fachfirmen vergeben oder sollte man nur an Fachfirmen vergeben. Entsprechend gibt es für gewisse Gewerke auch dann einzelne Aufträge.
Weil wir das gerade ansprechen, natürlich weiß man und sieht man, dass auch andere Baustellen in Ulm gerade im Bereich Bahnhof vorliegen. Da müssen Sie dann wahrscheinlich dann auch mit der Stadt oder den dortigen Bauherren, die eben dann auf der linken Seite das künftige Einkaufszentrum errichten und auf der rechten Seite dann Bahnhofs unter oder also die Garage irgendwo da baggern, da müssen Sie ja wahrscheinlich dann auch sich immer terminlich dann koordinieren, abstimmen und besprechen. Ne? Das ist ja wahrscheinlich auch nicht ganz so einfach, weil ich weiß gar nicht, ob das zum Startzeitpunkt des Projektes Linie 2 in der Form schon überhaupt konzeptionell vorlag, was da gemacht wird.
So konkret nicht, aber die Stadt hat, ich denke, es ist 2 oder mittlerweile 3 Jahre her, ja eine eigene Koordinierungsstelle eingerichtet für die Großprojekte, nennt sich auch KOST. Und die koordiniert gerade das Bahnhofsumfeld. Wobei die Sedelhöfe, sage ich mal, in ihrer Ausdehnung eigentlich relativ gleich bleiben. Die haben definierte Zu- und Abfahrten. Spannender ist es die Baumaßnahme der Parkgarage, weil die ja über den Bahnhofsvorplatz wandert, in Abstimmung mit unseren Baumaßnahmen, aber vor allem auch, sage ich mal, die ganze Infrastruktur am Laufen zu halten. Also, dass die Verkehre noch fließen, dass die Taxis Stellplätze haben, dass der Busverkehr, die Bushaltestellen, die werden ja auch mehrfach umgelegt, in provisorischen Zuständen, dass das eben alles funktioniert, ja.
Also schon eine Herausforderung, wie man dann
sieht. Ja, also es gibt dazu wöchentliche Besprechungen. Das sind dann die Bauherrenvertreter, die Projektleiter und die Projektsteuerer am Tisch. Und dann werden die Termine und die Zeitpläne verfolgt und koordiniert, wie das sich verzahnt.
Jürgen, da bist du mit Sicherheit dann auch dabei. Sagst deinen Teil dann zum Thema Hardware wahrscheinlich oder sprich Straßenbahn. Hardware meine ich jetzt die Bahn wahrscheinlich dann.
Ja klar, also in diesem Schuhfix, da sind, wie Ralf Gummersbach gerade sagte, die ganzen Projektleiter beieinander, wo man sich gegenseitig abstimmt und auch sagt, wo gibt's gerade Probleme oder Verzögerungen und dass man da miteinander das koordiniert und den Zieltermin im Auge behält.
Mhm. Vielleicht bevor wir dann auch auf die eigentliche neue Straßenbahn zu sprechen kommen, gab es schon wesentlich irgendwie dann Ärger oder dass sich dann Leute irgendwie beschwert haben, weil sie irgendwas, weiß ich, nicht mehr in die Stadt reingekommen sind oder nicht parken oder sonst in irgendeiner Form irgendwo Probleme bekamen. Gab es da wesentlich Probleme? Oder?
Ja, gab es. Also gibt es zwangsweise bei solchen Projekten, weil es ist immer eine Einschränkung. Es geht einfach nicht ohne Einschränkung daher. Und ich sage mal, die Ulmer, finde ich, sind insgesamt ziemlich gelassen. Also es wird sich auch in den Öffentlichkeitsterminen, die wir immer wieder durchführen, ist es immer sehr, sehr sachlich, muss ich sagen. Und wir müssen unsere Kritik ja auch stellen und wir versuchen ja auch, Dinge wieder zu verbessern. Also wenn der Verkehrsfluss irgendwo schlecht ist, dann versuchen wir, Ampeln nachzuprogrammieren, die aufgestellt sind oder andere Wege einzurichten. Da sind wir auch ständig, vor allem auch die Stadt Ulm, am Nacharbeiten, um da, sage ich mal, das Optimum rauszuholen, was eben noch möglich ist in dieser Bausituation.
Ich frage es deshalb auch, weil es gibt ja extra, und das sieht man auch auf der Webseite der Stadtwerke, beziehungsweise zur Linie 2 gibt es ja eine Webseite, www.linie2ulm.de. Ich glaube, den können wir einfach mal zwischendurch sagen, den Link. Und dann gibt es ja zum Beispiel dann auch die Baustellenbeauftragten. Da können wir vielleicht auch kurz ein Wort dazu verlieren, wo man sich damit das richtig verstehe, dann auch hinwenden kann, wenn es irgendwo klemmt oder irgendwo Beschwerden sind.
Genau so ist das, ja. Das haben wir eingerichtet. Das hatten wir uns zuvor auch in anderen Städten angeguckt. Ganz konkret hatten wir das in Augsburg gesehen. Die haben das ähnlich gemacht. Am Bahnhof haben die einen Infocontainer mit Personal, was dort informiert. Wir haben uns dann lange überlegt, wie wollen wir die Anwohner informieren, weil eine Linienbaustelle von 10 Kilometern ist diese Information fast immer an der falschen Stelle. Dann haben wir über Container nachgedacht, aber auch die müsste man umsetzen. Und irgendwann haben wir gesagt, wir wollen das mobil machen. Wir haben also ein kleines Infomobil. Da sind die notwendigsten Unterlagen mit drin und auch immer Bilder und Pläne und so weiter. Und damit fährt der Herr Reichert und der Herr Hengartner regelmäßig feste Punkte an. Da können die Anwohner hinkommen, persönlich das Gespräch suchen. Aber natürlich haben wir auch die Telefonhotline. Das ist die 0731 166 4466. Und natürlich dann auch über die Homepage kann man E-Mails absetzen an die beiden Herren. Und sie haben mittlerweile, sage ich mal, über 2000 Anfragen beantwortet. Es ist also nicht nur Kritik, was da reinkommt. Es sind einfach auch viele praktische Fragen. Es kommt der Umzugswagen oder wie bekomme ich mein Heizöl? Wo kann ich mein Auto hinstellen? Oder wie lange dauert es noch von meinem Haus? Und so weiter und so weiter.
Also ja, und wenn man zu den Herren Kontakt aufnehmen möchte, die Info findet man dann auch auf der Webseite, denke ich. Da sind die auch beschrieben und die Adressen auch. Das heißt, wenn immer auch an der Stelle Unklarheiten sind, Probleme sind, darf man sich an die Herren wenden und dann wird einem geholfen sozusagen.
Also wir haben uns auf die Fahne geschrieben sozusagen, dass wir innerhalb von 24 Stunden eine Rückmeldung geben. Es kann dann dennoch mal länger dauern, wenn wir einen Sachverhalt auch genauer prüfen müssen. Aber wir sind wirklich bemüht oder die beiden sind bemüht, schnell Abhilfe zu schaffen.
Es gibt ja dann auch noch einen Baufortschrittsmelder auf der Webseite. Da kann man auch, glaube ich, immer ein bisschen nachlesen, wo gerade oder was der aktuelle Status ist, was so gerade gemacht wird, oder? Was ist das?
Genau. Ja. Das macht die Abteilung Öffentlichkeitsarbeit der Linie 2. Das ist sozusagen angesiedelt bei einer städtischen Dienststelle, die extra für die Linie 2 auch eingerichtet wurde. Die Frau Rupp macht das dort und die erstellt gemeinsam mit einer Agentur die Texte und beschreibt so ein bisschen, was auf der Baustelle gerade passiert ist und wie wir vorankommen.
Ja. Also da ist auf jeden Fall immer für alle, die es interessiert, die entsprechende relevante Information dann nachzulesen, nachzugucken. Ja, bevor wir dann auch zur Technik Straßenbahn im nächsten Blog, würde ich sagen, kommen, ja, wenn ich mal gerade so schaue, vielleicht versuchen wir doch einfach mal so ein bisschen ein paar Fakten zu liefern. Also heute haben wir, das habe ich nachgelesen, 22 Haltestellen. Künftig haben wir dann, wie viel haben wir dann künftig, wenn dann der Ausbau erfolgt ist?
Ja, künftig haben wir rund 40 Haltestellen auf den beiden Linien.
Also doppelte Kilometer ungefähr, doppelte Haltestellen, doppelte Anzahl von Fahrzeugen, grob gesprochen.
Genau.
Das heißt ungefähr, ja, das Thema der Aufwand und sagen wir alles, was irgendwo laufen muss, wird Faktor doppelt so groß, doppelt so viel, doppelt so lang.
Genau, ganz grob kann man sagen, die ganzen Sachen werden sich verdoppeln.
Mhm. Haben wir oder habt ihr eigentlich Zahlen, wie viele Menschen täglich Straßenbahn fahren und wie sich dann auch eben in Bezug auf Linie 2 dann diese Zahlen verändern? Dann gibt es ja bestimmt irgendwie auch eine Größenordnung, wie viele Menschen überhaupt täglich in Straßenbahn oder wahrscheinlich Straßenbahn und Bus unterwegs sind und wie viel dann künftig zusätzlich. Habt ihr da irgendwie Erhebung?
Also wir haben jährlich insgesamt Bus und Straßenbahn 37 Millionen Fahrgäste.
37 Millionen.
Und ein Drittel davon ungefähr entfällt auf die Straßenbahnlinie 1. Und jetzt kann man sich ausrechnen, wenn die Straßenbahnlinie 2 kommt, dort rechnen wir noch mit mehr Fahrgästen wie auf der Linie 1, dass dann der größte Hauptteil der Fahrgäste wirklich mit der Straßenbahn befördert wird in Ulm und Neu-Ulm. Mhm. Was dann noch nicht mit eingerechnet ist, sind dann noch Fahrgastzuwächse, weil einfach das Verkehrssystem auch attraktiver wird.
Merkt man schon, dass vielleicht irgendwo die Menschen auch ein bisschen umweltbewusster sind, dass dann vielleicht irgendwo ein paar mehr irgendwo auch das Jahresticket kaufen oder mehr irgendwas Auto stehen lassen? Habt ihr da irgendwie dann auch irgendwie Erkenntnisse? Aber ich denke zum Beispiel gerade über den Verkauf von Fahrkarten kann man ja auch sehen, ob jetzt mehr Leute generell auf Straßenbahn umgestiegen sind in den letzten Jahren. Gibt es da irgendwie Erkenntnis?
Also grundsätzlich haben wir wachsende Fahrgastzahlen. Vor allem ist es auch beachtenswert innerhalb der letzten 2 Jahre, obwohl wir ein Baustellennetz haben, wo man zahlreiche Omnibuslinien umstellen musste, um die Baufelder frei zu bekommen. Und das bedingt natürlich unattraktivere Fahrzeiten. Das heißt, zur Wissenschaftsstadt hoch sind es um die 5 Minuten, was die Fahrzeit länger ist. Und somit wird es unattraktiver. Und trotzdem haben wir steigende Fahrgastzahlen. Wenn man das jetzt mal noch als Vergleichsbasis nimmt und dann überlegt, wenn die Linie 2 in Betrieb ist und man hat ja die noch kürzeren Zeiten, wie man früher mit dem Bus auf direktem Weg hatte, dann ist schon abzusehen, dass in den nächsten Jahren, wenn die Linie 2 in Betrieb ist, es einen deutlichen Fahrgastzuwachs gibt.
Mhm. Vielleicht sowas auch vielleicht mit vielen Menschen interessiert, wann dann Linie 2 da ist. Die Hauptumsteigepunkte sind dann wahrscheinlich im Bereich Bahnhof, Theater, die Ecke wahrscheinlich. Also was ist so der Hauptknotenpunkt dann in Ulm? Wahrscheinlich der Bahnhof dann, oder?
Also im Ulmer Nahverkehrsnetz gibt es nicht wie in manchen anderen Städten so den zentralen Punkt. Das sind eigentlich so auf dem Dreieck aufgeteilt. Das ist der Hauptbahnhof, das Ehinger Tor und die Steinerne Brücke. Diese 3 Punkte sind die Hauptumsteigepunkte, über die alle Linien auch kommen. Also nicht jede an alle von diesen 3 Punkten, aber diese 3 Punkte werden zumindest von allen Linien bedient.
Und der Umsteige oder die Umsteigemöglichkeit Straßenbahnlinie 1 und 2 ist dann wahrscheinlich so getaktet, dass man, wenn man quasi mit der Linie 1 zum Beispiel in Richtung Theater fährt und dann Richtung irgendwo Eselsberg hoch wollte, direkt einen Anschluss hat oder muss man 5 Minuten, 10 Minuten warten? Oder kann man das so vertakten, dass man da im Prinzip möglichst ohne lange Anschlusszeiten dann weiterkommt? Ist da schon irgendwie?
Da muss ich jetzt sagen, das kommt darauf an. Wir haben also tagsüber einen 10-Minuten-Takt auf den Buslinien und in der Straßenbahn und die Linie 2 wird in der Hauptverkehrszeit sogar alle 5 Minuten fahren. Und bei diesen Taktzeiten haben wir keine Verknüpfungen mit Anschluss, weil das würde das ganze Fahrplan durcheinander bringen. Wenn da eine Linie Verzögerungen hat, müssen alle anderen warten. Aber in der Schwachlastzeit oder auch dann im Nachtdienst fahren wir einen 30-Minuten-Takt oder auch am Sonntag und in der Übergangszeit einen 15-Minuten-Takt. Und in diesen beiden Takten, 15 und 30 Minuten, haben wir an den wichtigen Haltestellen dann auch den Anschluss.
Mhm. Das sind dann welche? Also das sind gerade wahrscheinlich dann im Bereich Theaterbahnhof, die Ecke, oder?
Also Anschluss haben wir am Hauptbahnhof, am Theater, an der Steinernen Brücke, auch am Willy-Brandt-Platz oder zum Beispiel schon heute hat auch die Straßenbahn und die Buslinie 4 am Eckertweg oben einen Verknüpfungspunkt. Diese Punkte, dort wird auf Anschluss gefahren im 15- und im 30-Minuten-Takt.
Gut. Ich denke, wir spielen wieder Musik. Wir haben schon wieder gute 20 Minuten gesprochen. Die Zeit vergeht so schnell. Ich habe wieder was ausgesucht. Die Band Die Happy spielen wir. Und der Titel heißt, das ist die Nummer 1, der heißt Around the World. Na, passt vielleicht ein bisschen sogar thematisch Around the World. Das ist zwar nicht Around Ulm, würde ich dann sagen. Nichtsdestotrotz ist ein Die Happy.
Hier ist die Plattform Radio Free FM. Jürgen Späth und
Ralf Gummersbach von SWU Verkehr.
Ja, super, genau. Das haben wir im mittlerweile schon 3. Block und wir haben jetzt über die Bauaktivität gesprochen, wir haben über alles, was so kommt, einiges erfahren, aber es kommt auch noch was und das haben wir schon angesprochen, das ist der neue Avenio, das ist die neue Straßenbahn, die sich dann, wie ich gehört habe, schon so fast auf dem Weg befindet. Jürgen, das ist dein Part, sprechen wir also über die Straßenbahn, über die neue Hardware, wie ich vorher gesagt habe, über eben die neue Bahn, die dann in Kürze hier zu besichtigen oder auch zu fahren, mit der man mitfahren kann. Was gibt's da Neues zu berichten? Wie ist der Status? Wann sehen wir sie? Was bietet die Schönes Neues? Erzähl einfach mal darüber.
Also ich muss dich korrigieren, die ist im Moment auf dem Weg. Allerdings noch nicht hier nach Ulm. Also vorgestern hat das erste Fahrzeug das Werk in Wien verlassen, wurde verladen und ist im Moment auf dem Transport in das Prüf- und Validierungszentrum von der Firma Siemens. Das ist so kurz vor der niederländischen Grenze, da in dem Großraum von Aachen dort oben. Ja, und der Transport müsste jetzt irgendwo in Mitteldeutschland auf dem Parkplatz stehen, bis er heute Nacht voll die letzte Strecke fahren kann und morgen wird das Fahrzeug dort abgeladen. Das ist so ein Prüfzentrum, wo man die Fahrzeugzulassung, die ganzen Tests, die man dort machen muss, die werden in diesem Prüfzentrum absolviert. Also ist ein relativ großes Zentrum. Dort kann zum Beispiel auch mit einem ICE mit 160 Stundenkilometer im Kreis in dem Gelände gefahren werden. Also allein das lässt schon erahnen, wie groß die Dimensionen sind.
Also zu einer Straßenbahn wird tatsächlich auf dem Laster dann transportiert. Also die ist ja, wie lang ist eine Straßenbahn überhaupt?
Also unsere Fahrzeuge sind 31,50 Meter und die werden an einem Stück auf einem Tieflader transportiert und eigentlich völlig unproblematisch.
Mhm. Ja, ich überlege nur gerade, kommt der um eine Kurve rum, wenn der 31 Meter lang ist oder darf man halt nur irgendwie lange geradeaus Strecken dann fahren?
Ja, es ist ja so, wenn man zum Beispiel so einen Transport von Wien nach Wildenrath durchführen möchte, muss man dann bei den ganzen Straßenverkehrsbehörden anmelden und man kriegt dann auch eine vorgeschriebene Route, die man einzuhalten hat und auch Fahrzeiten. Und das berücksichtigt natürlich schon, die wollen ja wissen, was für ein Fahrzeug ist es, wie lang ist der Transport, wie schwer ist der. Und dementsprechend wird dann die Trasse zugewiesen, dass dieser Transport auch überall rumkommt. Und es gibt ja auch ausgewiesene Schwerlast. Transportstrecken, wo dann zum Beispiel die Schilder nur steckbar sind und solche Dinge. Und über diese Wege ist es problemlos zu transportieren.
Und alle Straßenbahnen gehen dann erstmal zur Erprobung. Das heißt, das ist jetzt die erste, die du sagst, die auf dem Weg ist. Wir haben gelernt, es kommen 12 neue. Das heißt, die gehen dann alle erstmal in die Erprobung, schaut dann, ob die alle funktionieren oder kommt auch einer quasi direkt dann aus der Fertigung hier nach Ulm und auf Linie oder machen die erstmal einen Probelauf alle, also nach
Nein, es ist so, die ersten zwei Fahrzeuge, die gehen nach Wildenrath und mit diesen Fahrzeugen will man dann die sogenannte Typzulassung erreichen. Beim Auto würde man sagen, vielleicht Bauartzulassung. Dort muss man intensive Tests machen. Warum brauchen wir da zwei Fahrzeuge? Das ist deshalb, weil unsere Fahrzeuge grundsätzlich auch doppeltraktionsfähig sind. Also braucht man das zweite Fahrzeug, um die Prüfungen zu machen, wo dann zwei Fahrzeuge zusammengekoppelt sind. Alle anderen 10 Fahrzeuge, die kommen direkt vom Werk in Wien nach Ulm. Die werden in Wien noch statisch, also im Stillstand in Betrieb genommen, Türen, Beleuchtung, solche Dinge. Und die dynamischen Tests, das ist dann eine abgespeckte Variante, die sogenannte Serienprüfung, die machen wir dann hier in Ulm oder besser gesagt die Firma Siemens mit ihrer Inbetriebsnahme-Ingenieure hier. Dort macht man die letzten Prüfungen und wenn der erste die Typzulassung hat von der Aufsichtsbehörde, dann können auch die anderen Fahrzeuge zügig danach zugelassen werden.
Okay, dann verstehe ich das. Und die Fahrzeuge, die ersten, werden dann hier auf Erprobung gehen, irgendwann im Zeitraum Anfang 2018 oder wann, schätzt du, wann kann die Bevölkerung zum ersten Mal ein Avenio dann wirklich in Bewegung sehen und ich weiß, der fährt auf der Linie 1 dann zunächst mal. Wann kann man also damit rechnen, dass man mal in ein Avenio steigen darf?
Also ja, wir erwarten das erste Fahrzeug in Ulm im Februar nächsten Jahres. Dann müssen ja, wie ich schon sagte, noch Messfahrten auf dem Ulmer Netz durchgeführt werden. Und so als groben Zeitraum kann man sagen, eventuell ab Mai nächsten Jahres, dass wir dort die Zulassung haben und dann die Fahrzeuge auch im Fahrgastbetrieb eingesetzt werden können. Ganz so exakt kann man das immer nicht sagen, dass man auch von den Zulassungsbehörden noch abhängig und dass die ganzen Dokumente geprüft und freigegeben sind. Das ist noch ein ziemlich großer Schritt. Wir haben 183 Themenfelder, wo Zulassungsdokumente erstellt werden müssen und geprüft werden müssen und ist schon noch einiges, was wir vor der Brust haben. Aber so ist der Zeitplan und wenn wir schon beim Zeitplan sind, es soll Ende April, am 21. April soll es einen Termin für die Bevölkerung geben. Dort haben wir einen Tag der offenen Tür bei uns im Betriebshof und dort möchte man der Bevölkerung auch den Avenio für Ulm präsentieren. Das heißt, die Fahrzeuge werden dort wahrscheinlich die Zulassung noch nicht haben. Aber man kann die Fahrzeuge innen, außen, vielleicht auch unten und oben besichtigen, kann auch Fragen dazu stellen. Wie gesagt, das ist am 21. April dann bei uns im Verkehrsbetrieb.
Schön. Vielleicht gucken wir mal mit der Wissensstrahlung dann vorbei.
Interessiert
uns natürlich auch. Das ist vielleicht noch eine gute Idee, dass wir dann vor Ort mal vielleicht
live vom
Verkehrsbetrieb. Ja, das, oder zumindest das aufzeichnen. Vorher haben wir gesagt, also der geht dann hier auf Linie, aber die ersten Tests, und da erinnere ich mich auch bei der Linie, beim Ausbau der Linie 1, da bist du, glaube ich, dann die ersten Tests gefahren, den Berg hoch, das zur Erprobung. Das heißt, die ersten Bahnen werden, wenn sie dann da sind, erstmal mit Fahrer und mit Personal von SWU fahren, aber nicht gleich mit Fahrgästen. Also wenn man sie sieht, heißt das, die sind auf Test von Erprobungsfahrt, aber man kann noch nicht einsteigen wahrscheinlich.
Genau, so ist es. Man muss ja zunächst mal prüfen, kommen wir im Netz überall vorbei oder gibt es irgendein Schild, was noch im Weg ist. Also sind so ganz ganz banale Dinge. Und dann gibt es auch noch einige andere Tests, die man durchführen muss. Und wenn die abgeschlossen sind, wie gesagt, entscheidend ist dann, wenn man die Zulassung für die Fahrzeuge bekommt und dann kann man in den Fahrgastbetrieb gehen. Was vorher auch schon möglich ist, wenn die Tests erfolgreich abgeschlossen ist, dann bekommt man in der Regel auch schon die Genehmigung, dass man Fahrschulfahrten machen kann, aber auch diese finden noch ohne Fahrgäste statt.
Hast du das Privileg, dann sie als erstes Mal bewegen zu dürfen, oder?
Also dieses Privileg, wenn mich niemand einbremst, werde ich es mir schon rausnehmen, wenn die Bahn zum ersten Mal in Ulm da ist, dass ich auch die ersten Meter fahre. Jetzt betreue ich das Projekt seit 2011, wo man die ersten Worte im Lastenheft geschrieben hat und da ist es eigentlich schon ein ganz wichtiger Meilenstein, wenn das erste Fahrzeug in Ulm die ersten Meter fährt.
Super. Ja, konntest du dann schon mal in Wien, ich weiß, in Wien bist du ja dann öfter schon bei der Produktion gewesen, mal schon wahrscheinlich reinsitzen, mal ein bisschen gucken, was sich so verändert hat, oder das heißt, das wird man ohnehin schon wissen, was sich so verändert hat, was dann zum einen natürlich die Fahrer, zum anderen aber natürlich auch so die Menschen, die nachher mit dem Avenio fahren, an Neuerungen, an Innovationen, an technischen Veränderungen so erwartet. Kannst du da mal so einen kurzen Überblick vielleicht geben?
Ja, also wir sehen die Fahrzeuge ja regelmäßig in Wien, weil wir auch den Bau der Fahrzeuge begleiten und dort waren wir natürlich schon ein paar Mal in unserem neuen Fahrzeug. Ich würde mal sagen, was eines so der auffälligsten Punkte für den Fahrgast sein wird, wir haben darauf geachtet, die Gänge im gesamten Fahrzeug möglichst breit zu bekommen und das verleiht dem Fahrzeug eigentlich einen sehr großzügigen Charakter. Was ich auch sehr signifikant und auffällig finde, ist, an der Decke hat man nicht mehr in der Mitte so ein Beleuchtungsband, sondern das wurde jetzt geteilt auf zwei Bänder, auch komplett in LED-Ausführung mit einem sehr angenehmen Licht für den Fahrgast. Also das sind als Beispiel mal zwei so Neuerungen. Auch im Bereich der Türen haben sich ein paar Dinge geändert. Wir werden jetzt innen auch Signalleuchten haben, die dem Fahrgast auch anzeigen, welchen Status die Tür hat, beziehungsweise die auch davor warnen, wenn die Tür wieder schließt. Das sind so Kleinigkeiten, aber Dinge, die der Fahrgast dann wahrnimmt. Ansonsten vom gesamten Design haben wir auch darauf geachtet, dass es jetzt nicht eine komplette Revolution und ein anderes Fahrzeug ist, sondern dass die sich optisch auch vom Sitzbezug und von den Innenfarben an den bestehenden Fahrzeugen orientieren. Aber man sieht schon klar, es ist die Version 2.0, die einfach moderner und überarbeitet jetzt hier am Start dann stehen
wird. Ist sie auch schneller? Nee, wahrscheinlich darf sie ohne nicht schneller.
Die Leistungsdaten sind gleich, weil die fahren ja die gleichen Strecken.
Also von daher hübscher auf jeden Fall mit ein paar technisch neuen Elementen. Und wie lange überhaupt kann so eine Straße mal im Einsatz bleiben? Ich glaube, du hast mir irgendwo in der letzten Sendung Wissensstrahlung gesagt, bis 30 Jahre fährt dann so ein Wagen, oder?
Also üblicherweise werden die Fahrzeuge für 30 Jahre und 2,4 Millionen Kilometer bestellt. Das ist so die Anzahl der Kilometer, was die Fahrzeuge in dieser Zeit zurücklegen. Und so sind auch unsere Fahrzeuge beschafft. Wenn dann die 30 Jahre erreicht sind, muss man mal schauen, wie viele Kilometer die Fahrzeuge wirklich haben und wie dann der Zustand ist. Möglicherweise kann man dann über eine neue Beurteilung auch noch mal ein paar Jahre und einige Kilometer Verlängerung erreichen, aber das wäre jetzt viel zu früh, dort eine Prognose zu treffen.
Müssen dann deine Fahrer oder die Fahrer dann auch umlernen oder ist das für den Fahrer relativ unproblematisch, reinsitzen und losfahren oder gibt es da Dinge, die grundsätzlich, was jetzt Cockpit angeht, noch irgendwo im Sinne von Handhabung mehr technisch komplexer oder mehr Display, alles jetzt voll digital und wie auf dem Computer sich verändert? Gibt es da für den Fahrer auch wesentlichen Umlernaufwand oder wie ist das?
Also die Funktionen sind im Wesentlichen gleich, aber die Bedienung hat sich geändert, manche Funktionalitäten haben sich etwas geändert. Es gab vielleicht auch verschiedene normative Änderungen, wo man drauf reagieren musste. Und es wird auf alle Fälle mit jedem Fahrer dort eine Einschulung auf dieses Fahrzeug erfolgen. Und wie du gerade schon etwas gestreift hast, die neuen Fahrzeuge haben im Fahrerpult vorne auch einen großen Touchscreen-Bildschirm, wo man auch per Touch verschiedene Funktionen aufrufen und bedienen kann. Man hat auch erweiterte Funktionalitäten, was man über so einen Bildschirm machen kann, was früher gar nicht möglich ist. Und das bedarf natürlich auch einer Schulung der Fahrer, damit die sich in diesen Menüs auskennen und auch das Fahrzeug dann sicher bedienen können und der Fahrgast komfortabel befördert wird.
Da wollen wahrscheinlich nachher alle Fahrer nur noch mit der neuen, mit dem Avenio fahren, oder? Aber du wirst wahrscheinlich eh durchgewechselt. Da gibt es ja nicht eine feste Zuordnung und wahrscheinlich der Fahrer fährt mal den und mal den. Das wechselt ja.
Das wechselt.
Dann, wie viele Fahrer habt ihr denn so ungefähr, die dann befähigt sein werden, die inzwischen dann 22 Straßenbahnen zu bewegen? Wie viele Menschen sind denn in Besitz eines Führerscheins quasi für die Straßenbahn? Wie viel habt ihr denn da?
Also das kann man jetzt nicht ganz so einfach sagen. Also wir und unsere Tochter Schwaben Mobil hat insgesamt ca. 200 Fahrer, die Bus- und Straßenbahnen fahren. Und da haben auch die meisten für beide die Fahrerlaubnis oder ein großer Teil. Und insofern wird in Zukunft, wenn die Linie 2 im Betrieb ist, sich die Anzahl der Fahrer nicht signifikant ändern. Es wird nur der Anteil derer, die eben auf der Straßenbahn sitzen und nicht auf dem Omnibus, der wird sich erhöhen.
Wir haben noch 2 Minuten, 2 Punkte vielleicht. Ganz kurz, das Projekt wird ja auch vom Land gefördert. Ne? Also das Projekt bekommt ja dann auch Zuschussung. Also das ist schon, ja, vielleicht sagen Sie noch ganz kurz.
Ja, genau. Dazu. Also leider für Fahrzeuge gab es zu dem Zeitpunkt, wo wir bestellt haben, keine Förderung. Mittlerweile gibt es wieder eine Fahrzeugförderung. Mhm. In Baden-Württemberg, der Betriebshof wird mit Landesmitteln gefördert. Das ist ein LGVFG-Projekt und die Strecke mit Bundes- und Landesmitteln. Also zu 60% Fördermittel vom Bund, 20% vom Land und die restlichen Mittel für die Strecke und den Betriebshof finanziert die Stadt Ulm. Mhm.
Wir haben noch eine Minute. Herr Gummers war vorher, hatten wir in der Pause noch so die Idee, Sie wollten gerne noch ein bisschen was dazu ergänzen, zu dem, was wir vorhin gesprochen haben.
Ja, genau. Also was gerade, sagen wir mal, die Auslastung Fahrgastzahlen angeht, erwarten wir natürlich mit dem Projekt Stuttgart-Ulm, auch wenn es gerade heute schlechte Schlagzeilen gab, aber das Projekt selbst, die Strecke läuft, soweit ich weiß, gut. Und wenn die Strecke dann in Betrieb geht, Anfang der 20er Jahre, rechnet die Bahn ja selbst am Bahnhof Ulm mit ca. 25% Fahrgastzuwachs. Dazu kommt auch noch die Elektrifizierung der Südbahn und auch noch das Projekt Regio S-Bahn Donau-Iller. Wenn das mal auf die Beine gestellt ist, dann werden wir noch wesentlich mehr Fahrgäste transportieren dürfen in Ulm mit dem ÖPNV.
Mhm. Es wird aber wahrscheinlich auf die absehbare Zeit bei dem Ausbau dann bleiben. Es gibt, glaube ich, keine weiteren Gedanken im Sinne von noch einer quasi Linie 3. Das heißt, 3 gibt es ohnehin. Da gibt es aber aktuell, glaube ich, nichts, oder?
Das ist nein, also konkret nicht. Man spielt immer wieder gewisse Gedankenspiele durch. Jetzt aktuell war die Kohlplatte mal wieder in der Diskussion, wenn das Wohngebiet dort entsteht oder auch eine Verlängerung in Science Park 3. Mhm. Aber weitere Projekte haben wir aktuell nicht.
Super, damit sind wir wieder auf einem Laufenden. Und wenn ich so auf die Uhr gucke, sind wir auch schon gleich wieder mit der Plattform dann durch. Das war also das Plattformthema Straßenbahnlinie 2 heute Nachmittag. Ich bedanke mich ganz herzlich, Herr Gummersbach, bei Ihnen. Jürgen, ganz herzlich bei dir auch, dass ihr heute da wart, dass wir das Neueste dazu gesprochen haben. Wenn es Neues gibt, werden wir einfach wieder dazu berichten. Das war es jedenfalls dann heute Nachmittag hier in der Plattform. Mein Name ist Michael Trost. Ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag. Morgen wieder, nein, was haben wir heute Morgen? Ist ja erst Montag wieder Plattform. Ich sage tschüss. Und bis denn.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.